Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht. Aber ich frage dich ein paar Dinge zu diesen Sachen.
Und das finde ich ganz toll. Und besonders, da wir schon vorher ein bisschen gefeiert haben und ein bisschen was getrunken haben, geht das heute viel leichter. Wir machen mal Prost hier.
Cheers.
Prost. Wir haben uns nämlich zur heutigen Folge etwas gedacht, das dann ein bisschen mit Vorfeiern in Verbindung zu bringen war. Und
wir haben ja die letzte Folge eigentlich feiern müssen. Da waren wir eher gemütlich unterwegs.
Genau.
Spaziergang durch die Gärten.
Genau.
Und jetzt ist Partytime.
Jetzt muss Partytime sein.
Mhm.
Und wir haben auf unsere Gartenfolge ein Feedback bekommen von der Doris. Herzlichen Dank.
Mhm.
Sie hat nämlich auf meine Frage vom letzten Mal, wie es jetzt ausschaut mit Most, also mit Apfelwein in anderen Gebieten, weil wir in der Steiermark ja sehr viel Most haben, hat sie gemeint, es gibt im Raum um Trier, also im moselfränkischen Raum, gibt es den Wieswein oder Witzewein, der als Ersatz unter Anführungszeichen für Traubenwein gesehen wird. Und das ist Wein aus Äpfeln oder aus Birnen.
Ah, okay. Also statt Trauben nimmst du den Apfel her.
Genau.
Okay.
Und sie sagt, es geht eben die Sage oder die Legende, dass dieser bereits von den Römern kommt und deshalb diesen Namen Vize von anstelle von hat. Also als
Ach so,
Ersatzwein.
Ersatzwein. Es ist kein Weinwein, es ist Ersatzwein.
Es ist Ersatzwein, genau.
Der billige Wein.
Genau.
Ja gut, das nicht, aber ja.
Und kann man das eigentlich ganz gut vorstellen? Und ich habe dann ein bisschen noch nachrecherchiert. Es gibt bei den Römern schon einen Most, es gibt schon einen Apfel- und Birnenwein. Und es gibt, also Plinius schreibt auch wieder drüber, und es gibt auch bei Apicius ein paar Rezepte, wo man Most verwendet, um zum Beispiel Mostbrötchen zu machen.
Aber weil wir gerade dabei sind, Wein und so.
Ja.
Was nimmst du normalerweise immer? Du bist eingeladen, sagen wir. Und das ist eine Feier. Es hat eine Geburtstagsfeier, eine andere Feier. Jetzt grillen viele, was weiß ich. Was nimmst du mit?
Kommt drauf an. Also entweder ich nehme ganz gern ein 6er-Tragerl Bier mit. Oder ein Radler. Oder hin und wieder eine Flasche Wein.
Du bist bei den Getränken daheim.
Ich bin eher Getränke. Manchmal frage ich, soll ich was zum Essen mitbringen? Dann mache ich einen Salat oder einen Strudel oder so. Aber Getränke sind einfach...
Das Essentielle bei einer Party, oder?
Komplett.
Und wir hatten ja das lustige Völkchen, über das wir heute reden, ja schon mal, zu einer anderen Party, zu einer Halloween-Party.
Genau.
Und heute sind wir wieder zurück bei Ihnen, bei den Etruskern. Und wir schauen uns heute an, wie die so Party gemacht haben.
Ja.
Cool.
Ja. Um Adore Delano zu zitieren, Party.
Party.
Wobei... Das Lustige ist wirklich, bei den Etruskern kann man, egal was man für ein Thema mit ihnen macht, man kann immer ihre Grabmalereien anschauen, also immer die Wandmalereien, die in den Gräbern sind, und man kann extrem viel draus lesen, obwohl es in einem unterirdischen Kontext unter Anführungszeichen ist, ist es doch etwas, was deutlich ein Spiegel des Lebens ist.
Okay, lustig. Das heißt, wir waren schon mal in der Unterwelt bei denen daheim und jetzt sind wir zurück, aber mit einem lustigeren Thema quasi.
Ja, wobei, sie haben ja damals... haben wir halt eher, okay, wir haben diese düsteren Facetten eher der Unterwelt gehabt, mit den Gottheiten.
Ich kann mich noch sehr gut an den an diese Gottheit mit dem blauen Gesicht erinnern.
Tuchulcha.
Den, danke.
Und die Fand, diese geflügelten, dunkelhäutigen oder so blauhäutigen Dämonen, unter Anführungszeichen, die Verstorbenen begleitet haben. Und heute werden wir auch wieder Begleiter sehen, aber auch das sehen, was die Verstorbenen in der Unterwelt halt so gefeiert haben.
Ja, was? Achso, in der Unterwelt gefeiert haben.
Ja, aber man kann ja sagen, sie haben sich jetzt so auch oben gefeiert.
Klar. Und wie haben sie gefeiert? Was haben die so mitgebracht bei einer Hausparty?
Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass da die Gäste so viel mitgebracht haben. Also ich kenne jetzt keine Geschichten so wirklich, dass jemand, wenn man wo eingeladen war, etwas mitbringt, außer ein kleines Geschenk an die Gastgeber, aber so Essen oder so, das hat wenn dann schon der Gastgeber selbst zur Verfügung stellen müssen.
Das ist nicht dieses Foodsharing oder so, das ist einfach nur, der
eher
Gast
nicht.
Hat die Verantwortung. Der Gastgeber, Entschuldigung,
genau,
hat die
genau.
Verantwortung.
Und es gibt genauso wie bei anderen archäologischen Themen oder altertumskundlichen Themen gibt es mehrere Quellen, die wir uns dafür anschauen können. Mhm. Wir können einerseits anschauen, was schreiben die antiken Autoren dazu. Wir können uns anschauen, wie schauen die Wandmalereien eben aus. Oder wir können archäologische Sachen untersuchen, wie tierische und pflanzliche Reste, was ja eben Richtung Zoologie, Botanik
das geht. Das war wie letzte Woche wieder sowas Ähnliches. Ja.
Genau. Nur diesmal schauen wir uns eher die Tierknochen, kann man sich ja eben sehr gut anschauen.
Ja.
Man kann selbst die Skelette der Verstorbenen untersuchen und sagen, okay, was gibt es für Mangelernährungen? Was haben sie praktisch nicht so gegessen oder wovon haben sie zu viel gegessen?
Mhm.
Und dann gibt es noch eine Kategorie, die ist lustig, das sind Votivgaben, die man in Heiligtümern findet. Mhm. In Heiligtümern, wenn du so eine Gottheit hast, die für Heilung oder für Krankheiten zuständig ist und du weißt, ein Körperteil von dir, das gesund werden soll oder das eben gesund geworden ist, dann weißt du eben einen Fuß, also Terrakotta-Fuß oder Terrakotta-Hand oder Terrakotta-Leber.
Nein, echt?
Und da kann man natürlich dann auch untersuchen,
okay,
was ist besonders oft erkrankt gewesen.
Und danach kann man urteilen, was in der Ernährung einfach nicht
schiefgelaufen ist, ja, oder zu viel war. Oder
zu viel, genau.
Also Fettleber, ein Klassiker.
Ja.
Wenn man mit den Autoren anfängt, ist es so, dass die griechischen, lateinischen Autoren kein besonders gutes Bild von Etruskern zeichnen.
Nona, ist ja klar.
Weil die Griechen, die sind schon sehr lebensfroh und alles,
ja,
aber die Etrusker sind halt noch lebensfroher, weil die Etrusker feiern mit ihren Ehefrauen, während die Griechen maximal die Hetären und die Prostituierten dazu einladen als, ja, Frauen. Sonst nur unter sich sind. Und das taugt den Griechen gar nicht, dass da die Etrusker mit ihren Ehefrauen
komisch
feiern.
Also,
Aristoteles echauffiert sich da extrem drüber. Mhm. Das ist doch schlimm. Und außerdem, die Frauen trinken dadurch so viel, genauso wie die Männer. Und das geht ja gar nicht.
Nein, Leichtgewichte da.
Nein,
furchtbar.
Fürchterlich, fürchterlich. Also, dass Frauen bei den etruskischen Banketten zugegen waren, eben die Ehefrauen. Wobei, wir reden jetzt immer nur von der Oberschicht. Das sind die Darstellungen der Oberschicht aus Oberschichtgräbern.
Klar, weil die Griechen werden nicht über die 0815 Etrusker schreiben,
schätze genau, ich mal. Und wir haben auch keine Abbildungen von den 0815 Etruskern aus den Gräbern.
Da hast du es wieder, ja.
Aber die Oberschicht, die feiert so Mann und Frau. Mhm. Entweder liegen es beide gemeinsam auf so einer Kline, auf so einem Bett. Mhm. Oder die Frau sitzt daneben auf so einer Art Thron.
Mhm.
Je nachdem. Mhm. Wobei man beim Griechischen und beim Etruskischen gelagert dann auch später beim Lateinischen, also beim Römischen, liegt.
Ja, das wollte ich fragen. Weil wir kennen ja dieses typische Bild, wo die Römer liegen und Ding und Essen, ja, und Spaß haben und die Trauben und die Sklaven und hin und her.
Und die Feder, wenn man ein bisschen zu viel gehabt hat.
Genau, ist das bei denen auch so?
Ist bei denen auch so.
Das, also das war die Zeit. Das war nicht die Kultur, das war die Zeit.
Das war die Zeit und das Ganze kommt von den Griechen und die Griechen haben es aus dem Orient übernommen. Also aus dem vorderen Orient.
Okay.
Also aus dem persischen Bereich.
Liegen essen.
Im Liegen. Ich finde es sehr anstrengend.
Mhm.
Also ich sitze lieber beim Essen. Mhm. Da ist der Verdauungstrakt eher gerade.
Bisschen, ja.
Und nicht so irgendwie.
Man kann sich danach ein bisschen hinlegen für einen Napsal. Aber
währenddessen. Das ist okay. Währenddessen, das ist schon anstrengend.
Ja, ja. Aber so, für sie war es halt normal.
Das für sie
war es? Sie wäre es vielleicht ein bisschen anstrengend zu sitzen dabei.
Ja. Möglich. Vor allem, was griechische Quellen auch immer wieder schreiben, ist erstens einmal, die Etrusker trinken viel und dieser Alkoholkonsum ist schuld am Untergang. Also wie in Babylon, wie schon geheißen hat, die Jugend von heute trinkt zu viel, das ist ihr Untergang. Immer. Es ist immer der Alkohol schuld, aber
es ist immer die Jugend
und
der Alkohol,
ja, und Party. Ja.
Mhm.
Außerdem gibt es dann Darstellungen vom gut genährten Etrusker, vom sogenannten Obesus Etrusker, also der kleidige Etrusker, der auch selbst auf Graburnen zum Beispiel dargestellt ist. Das ist auch ein Bild, was lateinische Autoren immer wieder verwenden, der fette Etrusker, das ist auch nicht so super und deshalb.
Da kam das schon so vor.
Mhm.
Das ist lustig, weil in der modernen Literatur und in Filmen und so, falls du beobachtet hast, was ich ein bisschen ekelhaft finde generell, ist, wenn jemand böse ist, dann ist er fettleibig oder ein bisschen größer oder quasi hässlich unter Anführungszeichen, was auch immer das bedeutet, die Hexendarstellungen mit den Warzen oder was weiß ich. Und da hat er schon angefangen.
Ja. Witzig. Wobei diese Graburnen, das sind ja Selbstdarstellungen der Etrusker.
Ach so.
Für sie war das ein Prestigezeichen oder ein Zeichen, ja. Ich bin gut genährt, mir geht's gut, ich kann mir das leisten.
Voll.
Von außen kannst du das natürlich
immer. Aber die haben es dann umgedreht.
Schlecht konnotiert, genau.
Ja, okay.
Ja. Was man aber auch über die Literatur rausfindet, ist, dass es eben verschiedene Gerichte gibt, die sehr mit den Etruskern verbunden werden können. Martial schreibt zum Beispiel, es gibt aus der Umgebung von Chiusi eine spezielle Polenta, also Polenta im Sinne von Brei, der aus Hirse, Dinkel oder Kichererbsenmehl gemacht wird, lateinisch Puls, das ist ein Rezept, das man da auch bei Apicius findet. Das ist speziell für die Gegend, nur die Anmerkung eben, Mais kommt ja in die europäische Küche erst nach Kolumbus, also wird so Mitte 17. Jahrhundert in die italienische Küche eingeführt und ist deshalb sehr stark seitdem in der italienischen Küche. Also wenn wir heute Polenta sagen, meinen wir eher Mais,
das erst gekommen ist, ja. Genau. Wir müssten eigentlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hierbei warnen, weil mir ist gerade aufgefallen, wir fangen jetzt ganz viel darüber an, über Essen zu reden. Und holt euch Chips oder so dazu.
Oder irgendwas, was ihr essen könnt, weil wir werden wirklich relativ viel über Essen sagen. Und noch eine Warnung, die wir vielleicht am Anfang hätten sagen können, wir werden heute auch nicht ganz jugendfrei sein, weil Gelagen gehören auch ein bisschen Orgien
Spaß dazu.
Spaß, alles definitiv. Klar. Und ich meine jetzt nicht nur das Wurfspiel mit dem Wein.
Sorry, ich habe dich unterbrochen. Der Mais, die Polenta, kam erst später.
Genau,
dazu
der kam erst später. Aber was man auch weiß über andere Quellen ist, dass das Siedlungsgebiet der Etrusker, also die heutige Toskana, ein sehr fruchtbares Gebiet für Landwirtschaft ist. Das heißt, es gibt sehr viel Gemüse, sehr viel Obstanbau und sehr, sehr viel Getreideanbau. Und zwar so viel Getreideanbau, dass in der Frühzeit der römischen Frühzeitrömische Republik zum Teil, die Etrusker den Römern Getreidelieferungen zukommen lassen konnten, wie die eine Hungersnot hatten. Und man später dann auch weiß, dass die Etrusker zum Beispiel landwirtschaftliche Güter wie Trockenobst nach Gallien exportiert haben.
Oder also sie hatten sogar zu viel,
so sie hatten zu viel
exportieren haben können.
Sie haben früher natürlich, also Olivenöl und Wein kommt aus Griechenland, so ab dem 7., 6. Jahrhundert. Und das wird dann auch in Etrurien angebaut und wird dann auch von hier weiter exportiert. Also alles, was sie dort anbauen können, können sie auch so gut anbauen, dass sie es exportieren können.
Cool.
Was natürlich auch dann dazu führt, dass du, wenn du es dir in der Oberschicht leisten kannst, extrem viel für Nahrung aufwenden kannst. Jetzt einmal pflanzliche Nahrung, aber auch für tierische Nahrung.
Ist klar, weil du das gerade erwähnst, gab es einen Unterschied zwischen, wie sie sich ernährt haben?
Es gibt, also man sagt immer die Sache mit, wo kriegst du deine Eiweiß her? Die Oberschicht kann sich das Eiweiß über tierische Proteine holen und die Unterschicht holt sich das Ganze hauptsächlich über pflanzliches Eiweiß, über Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind auch sehr beliebt, also sowas wie Linsen, wie Kichererbsen, wie Bohnen.
Ja.
Gibt es extrem viele Rezepte, wo dies immer wieder verwendet wird, Eintöpfe oder Fladenbrot oder solche Sachen. Und Eintöpfe kannst du natürlich auch immer dann mit Fleisch machen zusätzlich. Was die Etrusker anscheinend sehr häufig machen, eine Mischung aus Getreide und Hülsenfrüchte. Was wir eher weniger zusammenmischen.
Fällt mir jetzt nicht so ein, irgendwas.
Aber sehr oft irgendwelche Gerste und Linseneintopf, solche Mischungen.
Jam.
Also was sehr gut und sehr nahrhaft ist natürlich, das mischen sie gern zusammen. Ja, vom archäologischen Kontext her, wie gesagt, wir können entweder über direkte Pflanzenreste was sagen, was sie angebaut haben, oder zum Beispiel gibt es aus Gräbern ja nicht nur Wandmalerei-Funde, sondern auch Objekte, die in den Gräbern gestanden sind.
Waren da auch Reste drin?
Da waren auch Reste drinnen zum Teil, oder einfach nur die großen Vorratsgefäße, die man eben gefunden hat, dass man sagen kann, okay, da gehen jetzt Hausnummer 20, 30 Kilo Getreide rein. Das kann man mal gut drin lagern. Das hat man natürlich auch in die Gräber reingestellt als Nahrung für die Verstorbenen. Oder was hat man auch gefunden? Sowas wie Mörser und Stößel. Oder Mühlsteine, Steinmühlen, weil man das Getreide erst verarbeiten muss.
Klar, das hat der arme Tod das erst mal selber machen müssen.
Na, dafür hat er seine Diener mit, die sind ja aufgemalt. Dann gibt es natürlich auch Utensilien, die man für den Herd verwendet, zum Beispiel Feuerböcke, das sind diese Ständer, wo man Bratspieße rauflegen kann, an offener Feuer oder direkt die Spieße. Drei Füße, also diese großen Ständer, wo man Kessel raufsetzen konnte mit den drei Metallfüßen eben oder verschiedene Roste oder Feuerhaken oder Bronzekessel. Alles, was du eigentlich
ganze in einer Küche.
Komplette Kücheneinrichtung oder rein Tierknochen, wenn du irgendwelche Tierbeigaben von Fleisch hast. Mhm. Da kann man dann sagen, man hat sehr viel Rind, Schaf und Schwein gegessen und aber auch sehr viel Wild.
Schon.
Wild und zwar da hauptsächlich Hirsch und Wildschwein sind sehr beliebt.
Okay.
Und natürlich auch Fisch. Man weiß, die Etrusker haben Fisch gegessen. Es gibt auch immer wieder Darstellungen von Fischfang. Es gibt zum Beispiel eine Tomba, die heißt Della Caccia e Pesca.
Oh ja.
Also der Jagd und des Fischfangs.
Mhm.
Man hat Netze gefunden, Angelhaken. Und es gibt auch jetzt architektonische Überreste von Spähposten am Tyrrhenischen Meer.
Okay.
Die sind dafür angelegt worden, damit man beobachten kann, wann die Thunfischschwärme vorbeiziehen.
Ah, okay.
Was man jetzt ja nicht mehr machen kann, weil ich glaube, so viele Thunfische im Mittelmeer wird es nicht mehr geben.
Ich glaube, wir sind überfischt.
Ja, was es zusätzlich noch gibt, ist natürlich Milch- und Käseprodukte, Schaf, Ziegen- und Rindsmilch.
Mhm, klar.
Und
essentiell.
Käse. Und auch die Milch natürlich. Zum Beispiel der Käse von Luni, also das ist das heutige Carrara in der Toskana, der ist berühmt.
Oh.
Den kennt man aus der Literatur, der ist sehr berühmt. Da würde mich interessieren.
Immer noch?
Damals zumindest war es.
Okay.
Wäre interessant, wie der geschmeckt hat. Also wenn man von dem, also Käse in einer Ausgrabung, das ist etwas, was ich mal sehr gern finden würde. Ich weiß nicht, wie es riecht.
Ja, wie schaut sowas aus überhaupt?
Gammelig.
Außer gammelig natürlich, aber also, wenn etwas so lang liegt, dann vergammelt es ja, oder?
Ja, komplett. Also es muss dann schon ziemlich heftig sein.
Es muss ja flüssig dann schon fast sein.
Wieder flüssig, ja. Oder vielleicht auch schon wieder fest danach, wenn es lang nur liegt. Ja, wir haben Protein natürlich in der Nahrung. Wir brauchen aber Fett und Zucker für die Nahrung.
Vor allem für eine Party brauchen wir Fett und Zucker.
Oh ja, und das ist meistens tierischer Herkunft. Also Fett kommt von Tieren natürlich.
Klar.
Zucker kommt auch von Tieren.
Wobei wir das Olivenöl ja haben.
Das Olivenöl, aber das kommt erst später. Das kommt erst ab dem 7. Jahrhundert.
Ach so.
Und davor hast du natürlich Schweinefett. So richtig guten Geschmacksträger natürlich. Und das Olivenöl wird ja nicht nur für Speisen verwendet, sondern du benutzt das ja auch für die Lampen, für Salben und für Parfüm und so weiter. Also Olivenöl hast du für alle möglichen Sachen.
Mhm.
Was auch interessant ist, ist der Wein. Wein
Erzähl kommt mir mehr.
Zunächst aus Griechenland, wird ab dem 8. Jahrhundert vorher importiert.
Ich will es nicht singen.
Griechischer
Nein,
Wein! Eh nicht mehr. Und später wird der Wein selbst in Etrurien produziert, hat einen guten Ruf und wird dann auch von hier exportiert weiter. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, wie schaut es jetzt aus mit heutigen Speisen aus der Toskana.
Okay, also wenn ich jetzt eingeladen bin bei einer Hausparty bei einem Etrusker und ich komme hin mit meiner Flasche Wein, im Griechischen, und gebe ihm das und er sagt vielen herzlichen Dank, bitte setz dich hin, dann leg dich hin.
Ja.
Es gibt heute,
könntest du zum Beispiel haben Pollo in Bianco.
Ein weißes Huhn.
Huhn in weißer Soße oder auch in Rosso, also auch in roter Soße gibt es das, also mit Wein meistens irgendwie gekocht.
Ja.
Ein bisschen karamellisierten Zwiebeln, was ich so gesehen habe. Dann etwas, was ich sehr lustig gefunden habe, aber italienische Freundin hat dann gesagt, ja, es könnte schon sein. Also es gibt die Tradition von Ravioli Ricotta.
Die gibt es immer noch.
Und die gibt es immer noch anscheinend.
Die ist gut.
Dann Porchetta, das ist Grillschwein, Grillferkel am Spießort Spanferkel. Gab es bei ihnen schon. Dann gibt es den Scotilla, das ist ein Eintopf mit Fleisch und allen möglichen Sachen drinnen. Arista, das was eigentlich nur gegrilltes Steak oder gegrilltes Schweinsstückel hast. Dann die Sache mit dem Bistecca alla Fiorentina, also dem Beefsteak, diesem riesigen
Trumpf. Ja.
Könnte sein, dass das schon von den Etruskern kommt, kann sein, dass das irgendwas Mittelalterliches ist.
Ich meine, es ist eigentlich ein riesiges Stück Fleisch auf einem Teller.
Genau.
Mahlzeit.
Genau, also das geht. Also sowas in der Art gibt es sicher, aber ob es genau das ist.
Okay.
Dann gibt es einen Fischeintopf, der heißt Cacciucco.
Mhm.
Und dann gibt es noch eine Gerstensuppe, die man mit Linsen, Kichererbsen und Fava-Bohnen gemacht hat.
Im Vergleich klingt das nicht so aufregend. Nicht so.
Die Wobei, Suppe. Das Zitat mit den Fava-Bohnen muss ich jetzt leider anbringen.
Oh no, Bohnen?
Ich genoss seine Leber mit Fava-Bohnen und einem ausgezeichneten Glas Chianti. Tut mir leid, also Hannibal Lecter, der hat ja auch eine Zeit lang in Italien sein Unwesen getrieben, literarisch. Deshalb die Fava-Bohnen. Okay, also es gibt einige Speisen heute noch in der toskanischen Küche, die auf die Etrusker zurückgehen sollen. Und ja, wahrscheinlich bei dem Bankett, das wir dann später sehen werden, hat man sowas in der Art auch gegessen, beziehungsweise auch ein paar andere Sachen noch.
Also verhungern werden wir nicht.
Nein, verhungern werden wir nicht. Was mir eben zu den Darstellungen in der Wandmalerei bringt, was sieht man auf der Wandmalerei, was bei so einem Bankett gewesen
ist? Sind das wirklich einfach Darstellungen von einer Feier, von einem bestimmten Bankett, einer bestimmten Feierlichkeit, Feiertag oder einfach weiß man nicht so genau generell?
Also die Darstellungen, die wir aus den Gräbern haben, sind, der Verstorbene kommt in die Unterwelt und feiert ein Bankett mit seinen Ahnen in der Unterwelt.
Okay.
Und das ist natürlich etwas...
Valhalla.
So in der Art, so in der Art. Und ja, nur die Wikinger, die sitzen alle, die sind diese langen Bänke und sitzen.
Unmöglich, diese sitzenden Wikinger. Naja,
vor allem ohne Polstern und Decken und das ist eher unbequem.
Ja.
Ich muss dann vielleicht noch den Unterschied bringen zwischen Symposion und Bankett.
Okay.
Symposion ist etwas, was im griechischen Raum viel häufiger ist. Das ist also reine Trinkgelage. Da gibt es nur Wein.
Okay.
Und die Diskussionen und den Sex. Bei einem Bankett hast du Wein und Essen. Und Diskussionen und Sex und alles andere.
Ist mir sympathisch schon mit dem Essen, muss ich sagen.
Schon, weil du kannst dann ein bisschen den Weiner wieder
aufsaugen lassen. Ja, ja, ja.
Es wird schon ein bisschen viel, nämlich.
Ja. Und irgendwann kriege ich ja Hunger bei dem ganzen Gesaufe.
Schon.
Oder?
Vielleicht muss dann irgendein Fingerfood. Vielleicht ist doch was zum... Vielleicht sind die Griechen einfach immer davon ausgegangen, dass die Gäste was zum Essen mitbringen.
Ja, ich glaube auch, dann war nie was da. Oh Gott, bei so einer Feier war ich auch einmal. Leider erinnere mich nicht dran.
Bei einer griechischen Feier?
Nein, bei den Griechen gibt es Gott sei Dank immer ein Essen. Danke, liebe Freunde. Die sind die besten Feiern. Und Hochzeiten.
My big fat Greek wedding.
Ne? Ich meine.
Ach, er ist Vegetarier. Ach, dann mache ich ihm Lamm.
Ja, genau.
Immer wieder schön. Also wir haben so Bankettszenen in der Wandmalerei, aber wir haben auch diese Jagdszenen und Fischszenen, so wie ich schon gesagt.
Mhm.
Und wir haben auch so Vorbereitungsszenen für Bankette und auch die Darstellungen, was man sonst an Aktivitäten macht, wie zum Beispiel
Tanzen? Von
Tanzen,
endlich musizieren, die Tanzparty, ja.
Und auch Boxen, also so Zweikämpfe, die es immer wieder gibt.
Echt?
Und andere 2 bis 3 Kämpfe.
2 bis 3 Kämpfe?
Andere Aktivitäten mit 2 bis 3 Personen.
Ja.
Häufig sind diese Darstellungen in den Malereien so in der Zeit zwischen 520 und 450, aber auch noch später. Also die Malereien, die wir sehen werden, die sind so Mitte 4. Jahrhundert, also 100 Jahre jünger. Und die kann man sich heute in Orvieto im Museum anschauen, die Malereien, die ich jetzt kurz vorstellen möchte.
Cool.
Ich möchte dazu sagen, wir haben jetzt keine Fotos von den Malereien auf den Blog gestellt, weil das urheberrechtlich ein Problem ist mit den Italienern.
Die Italiener.
Ah, ecco. weshalb ich einfach nur den Link zu einer Seite mit den Malereien reinstelle, wo man sich alles schön anschauen kann. Da ist nämlich alles Mögliche drinnen. Da gibt es einerseits Farbfotos, Schwarz-Weiß-Fotos, dann Skizzen von den Abnahmen und so weiter. Also da kann man sich das Ganze genauer anschauen und man kann sich auch noch einmal alles genauer durchlesen.
Okay, was haben wir denn da?
Also wir haben ein Grab, Tomba. Ich habe das irgendwann einmal vorausgesetzt, dass jeder weiß, was Tomba heißt. Das heißt ja. Grab,
okay.
Auf Italienisch. Hat nichts eigentlich mit dem Skifahrer Alberto Tomba aus den 90ern zu tun. Aber
es ist so wie Tomb. Halt.
Es ist wie Tomb.
Ja.
Und bei den etruskischen Gräbern hat man halt immer die Bezeichnung Tomba und dann den Namen dahinter.
Okay.
So wie die Tomba François oder die Tomba dell'Orco, die wir in der Halloween-Folge hatten.
Stimmt, ja. Oder die Tombola.
Tombo, nein, nicht ganz. Ah, you got me. Nein. Ah, das wäre ein interessantes Grab, ein Grab der Spieler.
Ja.
Besser ist die Tomba Bingo.
Die Tomba Bingo.
Wo alles voller Kreuzerl ist.
Aber bei uns ist nicht alles voller Kreuzerl und Ixerl, sondern voller Essen.
Voller Essen und voller Leute, die da drinnen sind. Das Grab heißt Tombagolini 1, weil der Ausgräber war ein gewisser Domenico Golini, der das Grab 1863 gefunden hat und daneben noch ein zweites Grab. Deshalb Unterscheidung zwischen Grab 1 und Grab 2.
Heißen die immer nach den Entdeckern?
Manchmal. Manchmal heißen sie auch nach den Szenen, die dargestellt sind, wie Topanella Caccia e Pesca, also nach Jagd und, und Fischfang. Es kommt ganz drauf an. Also es gibt beide Varianten. Es gibt auch noch, also das Grab hat außerdem noch einen zweiten Beinamen nach der Familie, die dabei gesetzt ist. Dass alle Figuren, die nämlich hier drinnen dargestellt sind, haben so Beischriften und Namen.
Mhm.
Und manche Figuren haben auch mehrere Beischriften, nämlich die Titel, die sie im Leben gehabt haben.
Ah, okay.
Und da weiß man eben, dass in diesem Grab Tombagolini I die Familie der Leini beigesetzt gewesen ist. Und man weiß von den Inschriften her, dass 5 Generationen in dem Grab bestattet sind. Also das ist eine relativ lange Bestattungsdauer und ein schönes Familiengrab, könnte man sagen.
Mhm.
Ich habe schon gesagt, das Grab datiert so um die Mitte, zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts, also in die Jahre 350 bis 300 vor. Und man hat die Malereien in 1950 abgenommen, die waren vorher eben vor Ort. Und hat sie ins Museum gebracht. Also man hat es ungefähr zur gleichen Zeit abgenommen wie die Malereien aus der Villa der Livia, die halt dann nach Rom gegangen sind. Aber man hat eben in dieser Zeit vor allem angefangen, Sachen, die irgendwie archäologisch vor Ort nicht zu konservieren waren, in Museen zu bringen.
Okay, vielleicht war das gerade die Zeit dafür, dass dieses Konservieren von unserer Kultur und von unserer Vergangenheit oder so.
Beziehungsweise Schäden nach dem Zweiten Weltkrieg, die man ein bisschen abgearbeitet hat.
Okay.
Also bei der Villa der Livia weiß man ja, dass die Bombentreffer abbekommen hat im Zweiten Weltkrieg.
Mhm.
Bei der Tomba kann es sein, dass es Probleme gegeben hat. Und wenn man sich die Fotos anschaut von den von den Wandmalereien, die sind sehr stark zerstört zum Teil.
Also, und wirklich ein sehr großflächig teilweise.
Also es können natürlich auch Wasserschäden sein, die da eingetreten sind. Das Grab selbst, diese unterirdische Grabanlage, wie die meisten der etruskischen Gräber, ist in den Tuffstein hineingearbeitet.
Mhm.
Wir sind in der Nähe von Orvieto hier. Orvieto ist das antike Velsna oder Volsinii, das eine der großen etruskischen Stadtstaaten gewesen ist.
Ach so.
Von dem man weiß, dass die, wie sie von den Römern erobert worden sind, sind sie gezwungen worden, ihren Ort zu verlassen und mussten sich an einem neuen Ort niederlassen. Und das ist wahrscheinlich der Ort Bolsena am Bolsenasee.
Okay.
Also die Römer haben immer wieder so Sachen gemacht, wie dass sie Leute irgendwo umgesiedelt haben.
Okay.
Und das
die auch?
Die auch. Ach so. Also die haben sie eben auch umgesiedelt, die Bewohner von Volsinii.
Okay.
Das Grab ist eine quadratische Kammer. Sie ist von der Größe her so 5x5 Meter ungefähr. Mhm. Und das Bemerkenswerte ist, dass es eine Trennwand in der Mitte gibt. Die Trennwand ist jetzt nicht ganz durchgehend, also es sind so zwei Flügel, zwei schmale Kammern praktisch, die jetzt da entstehen.
Aber wozu? Die sind ja schon tot, sie brauchen keine Privatsphäre mehr.
Nein, Privatsphäre nicht, aber sie brauchen eine Trennung zwischen der Sphäre der Diener und zwischen der Sphäre der Herren.
Ich verstehe, die Familie, da waren auch die Diener dabei, okay.
Genau.
Ich verstehe.
Und das ist irgendwie sehr interessant, weil das ist ein bisschen so wie bei Downton Abbey. Also die Welt oben und die Welt
unten.
Upstairs
und downstairs.
Genau, und das halt in dem Zusammenhang, dass es die Sphären der beiden sozialen Schichten gibt, die nicht direkt miteinander verbunden sind, weil die einen wollen die anderen nicht sehen, könnte man eigentlich sagen.
Schon klar. Sie wollen sie schon spüren in ihrer Dienerschaft, aber nicht sehen.
Ja, genau, genau. Was natürlich auch dazu führt, dass jetzt mehr Wände zur Verfügung stehen für Darstellungen.
Stimmt.
Weil du diese Zwischentrennwand hast in der Mitte. Wenn man reinkommt in das Ganze und wenn man sich einmal mit dem Rücken zum Raum und in Richtung Tür dreht.
Ja.
Erstens fällt einmal auf, dass das Ganze nicht oben eben abgeschlossen ist, sondern so schräg wie ein Dach. Und das liegt daran, dass die etruskischen Gräber meistens wie Häuser angelegt sind und du da wirklich eine Dachkonstruktion unter Anführungszeichen.
Aber sie war doch unterirdisch, oder?
Das sollte ein Haus symbolisieren.
Ich verstehe.
Und du hast links vom Eingang hast du den Verstorbenen auf seinem Zweigespann, der von einem Musiker hinten und von einem geflügelten Genius begleitet wird auf seiner Reise in die Unterwelt. Wir schauen uns aber jetzt einmal zuerst die Seite auf der rechts vom Eingang, also mit dem Rücken zur, zum Raum, nach vorne schauen.
Wir schauen zur Tür und schauen, schauen zur Tür nach rechts.
Genau. Da sieht man mal ein paar Teile von den Sachen, die man für das Bankett braucht.
Ein nämlich paar.
Tiere.
Ja.
Aufgehängt.
Mit ganzen Köpfen immer noch.
Mit ganzen Köpfen. Also wir haben links einen großen Rindskadaver.
Voll.
Daneben einen Rinderkopf. Daneben hängt ja
ein Hase.
Hase. Dann hängt ein, ein Rehkitz oder sowas in der Art.
Ja, ja.
Und dann hängen so ein paar Vögel. So Kleinzeug noch herum. Mit Federn.
Mit Federn, ja. Da hängt noch was.
Hast da hängt noch was. Ja, das könnte auch irgendein Vogel oder vielleicht ein Fisch sein. Keine Ahnung.
Es ist sehr klein. Es ist irgendwas.
Vielleicht haben sie wirklich einen Fisch aufgehängt.
Könnte das nicht sagen, was das ist.
Aber auf alle Fälle, die tierischen zu essenden Teilnehmer beim Gelage haben wir da mal gebildet, abgebildet.
Sehr schön.
Und wenn wir an der Wand jetzt weiterschauen, also wir drehen uns jetzt mit dem Rücken zur Tür und dann sehen wir an der linken Längswand eine große Darstellung mit 6 Dienerfiguren. Es sind 4 Männer und 2 Frauen. Eindeutig erkennbar, die Frauen haben zwar kurze Haare, aber die helle Haut, das sind Frauen. Dunkle Haut sind Männer. Gleich wie bei den ägyptischen Malereien, da hast du dasselbe.
Wo kommt das her?
Ich vermute aus dem ägyptischen Raum. Du hast es auch manchmal bei griechischen Darstellungen, aber eher seltener. Aber bei den Etruskern hast du immer diese Unterscheidung zwischen Männern und Frauen von der Hautfarbe her.
War das so der Schönheitsstandard für jeweils? Aha, okay.
Nimmt man zumindest an.
Ja.
Plus halt dann noch natürlich die Sache, die Unterweltsgötter sind die mit der dunklen Haut, mit der blauen. Damit du es noch genauer unterscheiden kannst.
Klar, okay.
Die Diener sind eigentlich jetzt alle bekleidet von dem, was man sieht. Die Dienerinnen sowieso, die haben diese langen Gewänder, sehr schön auch zum Teil, in weiß mit so einer Purpurbordüre. Es gibt dann die Diener, die entweder nur einen Lendenschurz unten haben oder den Mantel, der nach unten den Unterleib bedeckt. Oder die zweite Figur von rechts, dieser Aulos-Spieler, dieser Flötenspieler, der zusätzlich noch so ein größeres Gewand anhat. Und das ist das Lustige, dass hier auch in der Küche ein Flötenspieler ist und die Diener beim Mahlherrichten unterhält. Das ist etwas, was auch über die literarischen Quellen belegt ist.
Echt, dass die Diener auch unterhalten worden sind von einem Flöter?
Ja.
Also sonst hätte ich gedacht, er probt.
Nein, ich mag das ja, wenn ich koche, habe ich ja ganz Radio.
Ja, voll. Voll.
Also insofern passt es ja ganz gut.
Sehr nett.
Und die Diener stehen alle so vor Tischen, wo Sachen drauf liegen, möglich Eier, irgendwelche Granatäpfel heißt und so kleinere Gefäße. Und
ich der ganz rechts. Ich wollte gerade sagen, der sieht aus, als würde er Tortellini machen.
Ja, also sie sagen, es ist ein großer Mörser, wo er halt mit zwei Stößeln arbeitet und irgendwas macht. Das ist ja eher eine mühselige Geschichte.
Das klingt eigentlich eher danach. Ich glaube, das sind keine Tortellini.
Die Seite ist eigentlich relativ gut erhalten. Es hat zwar einige Fehlstellen, aber es geht eigentlich. Und wenn man dann ums Eck schaut, auf die nächste Seite, das ist praktisch die Seite, die man genau gegenüber vom Eingang hat. Da sieht man wieder Diener, linker Hand. Und zwar hat man links einen Diener, der einen Schöpflöffel hat, den er in einen Pitos, also in ein großes Vorratsgefäß hineingibt, das vor ihm in den Erdboden eingelassen ist. Und dahinter ist ein großer Herd und hinter dem Herd steht ein anderer Diener mit einem Topf in der Hand, wahrscheinlich mit einem Kochtopf. Und davor steht ein weiterer Pitos, also so ein großes Vorratsgefäß. Und du hast als Dekoration auf dem Herd 2 große Falli noch drauf.
Ich wollte gerade sagen, ist das Zufall, dass das so ausschaut?
Nein, ist nicht
Weil
Zufall.
Weil es ist sehr subtil aufgezeichnet.
Es ist ja, das ist ja ein Faksimile, das ist klar, dass das subtil ist.
Ja.
Das ist nicht die Originaldarstellung.
Ach so.
Dann, wenn wir jetzt ums Eck noch einmal drehen.
Ein Affe.
Den sieht man eigentlich auch. Der ist auf diesem Mittelsteg, auf dieser Mittelwand, sieht man ihn gleich direkt. Das ist ein kleines, nettes Detail, das da auf einem Stecken ein Affe turnt, der irgendwas um seinen linken Fuß gebunden hat. Keine Ahnung. Vielleicht ein Schnüdel mit einer Glocke.
So was.
Ja, aber im nächsten sieht man dann noch einmal eine weitere Dienerschaft. Das ist auf der rechten Seite der Trennwand praktisch. Also wenn wir uns vom großen Bild jetzt noch einmal gedreht haben. Da ist wieder mehrere Diener drauf, mit kurzen Gewändern. Die Seite ist allerdings sehr stark zerstört. Man sieht am Tisch und man sieht hauptsächlich eine Dienerfigur in der Mitte, mit einer Lekane vom Gefäßform mit dem Deckel her. Und der wendet sich halt auf die andere Seite rüber und sagt halt irgendwas zu den anderen Dienern.
Und da ist Essen am Tisch.
In kleinen Gefäßen, wahrscheinlich irgendwelche Beilagengeschichten oder Soßen oder sowas in der Art. Und das ist praktisch die Dienerseite so richtig. Ja. Und wenn man sich jetzt in die andere Kammer hineinwendet, auf der Trennwand in der Mitte sieht man zwar auch noch Diener, aber die Diener sind in Begleitung von zwei Figuren, die wir auch aus der Etrusker-Halloween-Folge kennen.
Der Herr mit dem
Wolfskopf. Und die schöne Dame mit dem Zepter in der Hand, die ihre Hand, wie du siehst, auf dem Oberschenkel oder kurz darüber des Herrn mit dem Wolfkopf hat.
Wohl ja, die ist am Flirten bei der Hausparty.
Ja, definitiv. Mhm. Vor allem, das ist ihr Haus. Da ist sie daheim.
Ja.
Und er ist auch der Hausherr. Es handelt sich dabei um die Unterweltsgötter Aithna und Persipna, also Hades und Persephone.
Ah.
Die hier praktisch dem Gastmahl, das auf den weiteren Szenen dargestellt ist, beiwohnen.
Mhm.
Und sie sind eben auch von Dienern umgeben. Und da siehst du, dass zum Beispiel der Diener rechts von ihnen nackt ist.
Mhm.
Während die anderen zwei Diener, also der rechte ist komplett bekleidet mit einer Tunika, so wie es ausschaut, und der links hinterm Hades, der dürft auch eine Art Tunika oder sonst ein Obergewand tragen.
Ja.
Was es hier auch noch gibt, ist die Einrichtung. Also wir haben hier so Kandelaber, das sind diese langen Dinge. Und einen Tisch mit sehr vielen Bronzegefäßen. Und dieses große Bronzegefäß im Hintergrund, das ist so ein richtig großer, schöner Kessel, wo man Wein gemischt hat, den man dann hergegeben hat für das Gelage.
Sehr schön. Je mehr Wein, desto besser.
Genau.
Aber das Witzigste hast du nicht angesprochen an diesem Bild.
Was denn?
Die Tischbeine.
Die Tischbeine, ach Gott.
Das sind Pferdebeine.
Ja, die haben gern Tischbeine in Tierform.
Das ist witzig.
Es gibt ja Tatzen. Selten. Das gibt es ja heute und immer wieder auch noch so Tatzen.
Bei ganz alten, ja voll. Das finde ich lustig.
Ja, also die haben halt Pferdefüße. Wenn bei uns was Pferdefüße hat, ist es eher in einem anderen Kontext.
Ja, das stimmt.
Dann an der Rückseite, das ist praktisch, was die Hauptwand ist, haben wir jetzt den Verstorbenen. Mit einem Begleiter auf der Kline liegen.
Okay.
Und vor ihnen sind zwei Musiker, ein Aulus-Spieler und ein Gitarrespieler. Und die sind auch mit Inschriften versehen, die Figuren. Und unter der Kline ist zwar ein großes zerstörtes Feld, aber es gibt da auch dieses seltsame Tier ganz links.
Voll.
Das ausschaut wie eine Mischung aus Hund und Hirsch und
ein Hund mit Geweih.
Hund mit Geweih.
Eine Hündin.
Eine Hündin eigentlich mit Geweih. Ja, keine Ahnung, was ist, weil es auch einen Namen hat. Was haben wir da gelesen gehabt?
Ist das ein Erd, hast du gesagt?
Krankur oder Krankru.
Krankru steht da.
Ja, weil es eben von rechts nach links zu lesen ist. Und rechts noch einmal so eine kleine Figur, die vielleicht ein Kind sein könnte.
Also oder eine kleine Figur.
Oder eine andere Dienerfigur. Aber gerade dieses Feld ist relativ kaputt.
Mhm.
Aber man sieht sehr schön, wie die beim Bankett gelagert sind. Also sie haben weitere Kissen, auf denen sie liegen. Da gibt es so Decken, die auf der Kline liegen. Also es ist alles eigentlich sehr bequem. Und die beiden oder auch die Musikanten sind begrenzt.
Ja.
Und diese Grenze, die haben wir ja auch beim Warren Cup gehabt.
Richtig, ja.
Die Symposiasten haben ja das.
Haben immer Grenze auf.
Und im Prinzip, die beiden haben jetzt auch hauptsächlich Wein, den sie trinken. Also der hauptsächliche, der nicht den Betrachter anschaut, sondern der auf die Musiker schaut, der hat ein Kühlix in der Hand.
Mhm.
Und der könnte sein, dass er sich für ein Trinkspiel vorbereitet.
Ja, lustig. Aber die beiden haben es sehr gemütlich.
Die haben es sehr gemütlich.
Die Einrichtung ist auch sehr hübsch, muss ich sagen. Mhm. Also sehr ästhetisch, so gesehen. Liegen da, lehnen da.
Mir kommt nur die Kline sehr hoch vor. Also wenn ihr Kline heute so irgendwie im Museum rekonstruiert, die sind alle so niedrig. Die sind so fast nicht Futonhöhe, aber doch nicht ganz so hoch. Und da, wenn die liegen, sind die auf Augenhöhe mit den Musikern, die stehen.
Das stimmt. Ja gut, die Proportionen sind sowieso ein bisschen komisch mit diesem Kind, falls das ein Kind ist. Das sieht einfach aus wie ein erwachsener Mensch, nur klein.
Ja, genau.
Und so. Genau. Naja, gut.
Dann gibt es ja noch diese Langseite hier. Mhm. Und die ist leider Gottes sehr, sehr schlecht erhalten. Da ist nämlich ein Großteil irgendwie runtergebrochen.
Voll.
Man sieht da nämlich...
Gar nichts. Die Beine sieht man.
Die Beine von Klinen oder Tischen sieht man. Rechts sind zwei noch, die sich miteinander unterhalten, die gelagert sind auf Klinen.
Ja.
Und dann ist in der Mitte noch eine Figur. Also es werden wahrscheinlich so drei Zweierpaare oder so gewesen sein.
Ja.
Was man da jetzt nicht sieht, ist,
dass
Gäste, eben die Vorfahren. Mhm. Man sieht halt keine Frauen jetzt da, aber das ist einfach, weil es nicht erhalten ist, man wahrscheinlich.
Gesicht, eine Taube sieht man.
Eine Taube sieht man, tatsächlich, da ist eine Taube unterhalb.
Ja.
Und der Nachttopf wahrscheinlich.
Ja,
auf sowas. Der Seite.
In der Art, ja.
Na, aber die sind alle ein bisschen, ja, mhm, ein bisschen also schlecht erhalten.
Quasi, man hat den Herrn, der auf der Liege da liegt, entlassen in die Unterwelt zu seiner Feier, zu seiner ewigen. Die Gäste gehen nie heim. Oh Gott, das klingt nach Hölle. Eher als Himmel.
Naja, wenn du dich nicht darum kümmern musst, dass alles hergerichtet wird, dann
ist fein.
Dafür hast du eh die Diener.
Stimmt.
Was wir da auf dem Grab bei den Darstellungen haben, sind halt die Aktivitäten wie Essen und Trinken. Ich habe schon erwähnt, es
kein gibt Tanzen.
Kein Tanzen. Es gibt
Musizieren.
Musizieren gibt es. Es gibt aber auch Tänzer oder Tänzerinnen, die immer wieder dargestellt sind, und man weiß, dass bei so Banketten bei den Etruskern auch zum Beispiel Boxkämpfe ausgeführt worden sind, also Zweikämpfe.
Mhm.
Man weiß, dass Spiele gespielt worden sind, Gesellschaftsspiele. Da gibt es eines, das ist immer wieder auch von griechischen Darstellungen vorhanden, ein Tisch, wo zwei sitzen und Steine bewegen.
Mhm.
Da gibt es eine ganz berühmte Vasenmalerei von Achill und Ajax beim Gesellschaftsspiel, auch mit Würfeln, wo sie beide ja irgendwie Beischriften haben, wo sie irgendwas sagen.
Mhm.
Und dann gibt es noch den Kotabos. Das ist ein Trinkspiel,
mhm,
wo du aus deiner Trinkschale den letzten Rest, die Neige, rausschleuderst. Du hast deinen einen Zeigefinger um den Henkel gewickelt und musst entweder eine Schale treffen, die irgendwo auf einem Steckerl montiert ist, und die runterschießen, oder in einen Behälter rein, wo mehrere kleine Schalen sind, reintreffen, damit die Schalen untergehen. Und das sollte immer lautes Platsch machen. Also,
klingt nach Spaß. Aber der schöne Alkohol.
Erstens der schöne Alkohol.
Ist Schadlung.
Ja, aber es ist ja der letzte Rest.
Und Restlund,
du darfst nicht vergessen, die Griechen und auch die Etrusker weihen ja einen Teil ihrer Speisen und ihrer Getränke den Göttern.
Stimmt.
Das nennt sich ja Libation, wenn es ein Getränk ist, und du kannst es entweder ausgießen oder du machst das mit dem, indem du es schleuderst.
Mhm.
Beziehungsweise heißt das ist eine Art Liebesorakel.
Ah, je nachdem, was du triffst oder ob du triffst.
Genau,
oder
ob du sagst, sie liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich
sie
nicht.
Sie liebt den anderen oder so.
Oh, sie mag alle.
Sie ist schwanger?
Genau, wenn alles umfällt, sie ist schwanger.
Oh no!
Es gibt auch immer wieder aus Grabfunden, zum Beispiel Astragale, das sind diese kleinen Knöcheln mit den Nummern,
mhm,
die man auch als für Orakel verwendet hat.
Lustig.
Oder auch Würfel, die man gefunden hat, also auch für Spiele. Und was natürlich auch immer wieder in schriftlichen Quellen auftaucht und in Darstellungen auftaucht, ist, dass es bei diesen Festen im Laufe der Zeit zu sexuellen Handlungen gekommen ist.
Mhm.
Jetzt regen sich vor allem die Griechen drüber auf, muss man sich vorstellen, dass
waren die neidisch?
Es etruskische Orgien gegeben hat.
Die dürfen sich ja wohl nicht aufdecken, oder? Mit ihrem Olivenöl.
Mit ihrem Olivenöl. Und na, das Problem ist, ich glaube, die Griechen haben sich deshalb aufgeregt, weil Frauen anwesend waren und weil die beteiligten Paare sich nicht zurückgezogen haben für den Sex.
Ah, es war sehr öffentlich.
Es war sehr öffentlich, ja. Deshalb Orgien.
Ja.
Ja, okay.
Die dürfen sich echt nicht aufregen.
Nein, die dürfen sich echt nicht aufregen. Vor allem, es gibt relativ wenige wirkliche sexuelle Darstellungen bei den Etruskern im Vergleich zu dem, was es bei den Griechen gibt. Aber weil halt die Griechen das Ganze schriftlich überliefert haben, ist der Schaden schon einmal gemacht.
Alles klar.
Das Bild, das auch die Römer von den Etruskern hatten, ist jetzt nicht das Beste, aber ist einfach Neid, glaube ich. Weil die Etrusker sind die Party People, sie können es sich leisten, sie haben es genossen.
So macht man das.
So macht man das.
So macht man das im Leben.
Und weil ich eben von Darstellungen von sexuellen Handlungen geredet habe, es gibt in der Tomba, sind jetzt keine, aber es gibt zwei andere Gräber, wo Darstellungen sind. Das eine ist die Tomba dei Tori, die Tomba der Stiere.
Der Stiere, ja.
Da gibt es zwei Darstellungen. Einerseits Grab heißt Grab der Stiere, weil man hin und wieder so Stiere irgendwo unmotiviert herumgehen sieht. Die Sexszenen sind allerdings nicht im Titel. Was es in dem Grab auch gibt, ist eine Darstellung aus dem Sagenzyklus des Achill, der treulos auflauert und tötet. Aha, was wir bei der François-Vase hatten.
Ja, der Arme.
Aber bei der Tomba dei Tori, die Sexszene, das eine ist zwei Männer im Stehen, der eine trinkt von hinten den anderen ein und der andere hält sich an so einem kleinen Gebüsch fest, das wirklich nur ein Stängel ist, wo ich mir denke, warum hätten sie schon einen Zeichner können?
Da war jemand ein bisschen
weil jemand faul. Sehr sparsam.
Mit dem Zweig.
So echt ein komplett kleines Zweigerl. Aber es sind definitiv zwei Männer, weil es sind nämlich zwei dunkel von der Hautfarbe her. Und die andere Sexszene ist eine, die sagen wir so, weniger realistisch ist, weil derjenige, also es sind zwei Männer und eine Frau. Ein Mann kniet am Boden und spielt praktisch am Tisch. Auf seinem Rücken liegt eine Frau mit ihrem Rücken und von hinten trinkt dann ein Mann in sie ein. Der Mann drunter tut mir leid, weil der muss das irgendwie aushalten. Der ist nur ein Tisch.
Er ist nur da, um Tisch zu spielen.
Ja. Also ich frage mich, warum es das Grab nicht Grab des menschlichen Tisches genannt haben. Das
klingt ein bisschen so.
Und dann gibt es noch die lustige Tomba della Fustigazione, das Grab der Züchtigung, wo wir eine Spanking-Szene haben. Wieder zwei Männer, eine Frau, die beiden Männer stehen. Der eine Mann bekommt von der Frau, die vor ihm so gebückt ist, angeblasen und der andere Mann schlägt sie von hinten.
Also
das ist jetzt wirklich explicit.
Das ist Szene. Explicit Content hier
bei uns. Aber das sind, wie gesagt, die wenigen Szenen wirklich sexuellen Kontextes, die aus der etruskischen Malerei bekannt sind. Aber in der Literatur weiß man oder glaubt man zu wissen, dass sie halt komplett
die Party People
sind. Die Party People und die nicht ganz so jugendfreien Personen sind.
Ja gut, gehört zu Hauspartys dazu.
Das waren, glaube ich, wieder ein paar nette Einblicke in Partyleben. Eigentlich, ich finde, die Darstellungen oder beziehungsweise die Schilderungen von so einer etruskischen Feier nicht so schlecht. Vor allem im Moment denkt man sich, feiern im guten Rahmen ist eigentlich eh super, wenn man es machen kann.
Haben wir eh ein bisschen vermisst.
Ja.
Ja, voll. Cool. Ja, dann das ist mal die Konklusion von der Party. Mhm. Wir haben gegessen, wir haben getrunken, wir haben uns gut amüsiert. Was will man mehr? Danke fürs Podcasten mit mir. Falls irgendwer da draußen Fragen hat an uns oder an die Etrusker, die sind leider schon, die haben zu viel Party gemacht, aber ihr könnt die Frage immer noch uns stellen, dann könnt ihr uns schreiben auf artefakte_erzählen@gmx.at oder auf unseren diversen Social-Media-Kanälen, auch überall unter Artefakte erzählen.
Genau, und hören können Sie uns ja auf einer großen Anzahl von verschiedenen Podcast-Plattformen. Noch immer nicht auf iTunes und auch nicht auf Amazon, weil da werdet ihr uns nicht hören, weil da kann man keine pornografischen Inhalte hochladen. Und
wenn wir manchmal sind wir einfach explizit.
Genau, das geht nicht. Aber ansonsten podcast.de, dieser Spotify sowieso, Player FM seit neuestem. Schaut einfach einmal rein, googelt uns einfach, ihr findet uns eigentlich.
Man findet uns.
Man findet uns inzwischen schon. Und wenn ihr uns auch unterstützen möchtet für das, was wir machen, über unsere Buy Me a Coffee Seite.
Ja, schön. Dann Prost.
Dann Prost und wir hören uns das nächste Mal dann wieder in ein paar Wochen. Ciao.
Baba.